so einem Notenständer aus, weil man da irgendwie flexibler ist. Auf so einem, auf so einer Kanzel, da gewöhne ich mich irgendwie immer ein bisschen weniger dran. Wortbetrachtung haben wir heute. Wortbetrachtung, und ich habe die Wortbetrachtung heute mal in drei Teile aufgeteilt. Drei Teile. Zum einen möchte ich gerne einen Rückblick geben auf die Wortbetrachtung von vor 4 Wochen. Da hat der Thomas und der Sammy nämlich für den ersten Teil dieses zu betrachtenden Textes schon einiges gesagt. Und diese Sachen, die da gesagt worden sind, im Übrigen fand ich diese Wortbetrachtung ein echtes Highlight. Ja, also sowohl inhaltlich als auch die Art und Weise, wie der Thomas und der Sammy das gemacht haben, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb werde ich da einige Punkte nochmal aufgreifen, die dann auch mit in diesen Text hier von heute reinfließen. Anschließend möchte ich zu den wichtigsten Punkten oder den Punkten, die mir jetzt sehr wichtig geworden sind, für den heutigen betrachtenden Text ein paar Sachen sagen. Und ganz zum Schluss möchte ich da noch eine persönliche Einschätzung und ein paar Tipps zum Umgang mit Irrlehren oder Irrlehrern geben. Starten wir also mit dem Rückblick der letzten Woche. Und da hatten wir im Übrigen, das ist der Hammer, oder? Also das hat eine künstliche Intelligenz für mich gemacht, ja, also ChatGPT, ja, da habe ich so einen Profi-Account für, ja, und dem habe ich gesagt, hier, ich brauche eine Präsentation, ich will am Sonntag predigen und für die Präsentation brauche ich einen Wolfs im Schafpelz. Und dann hat der mir das hier gemacht, ja, und ich finde, das sieht ein bisschen martialisch aus, aber von der Thematik her stellt es doch einiges klar oder deutlich, was es hier eben auch geht. Sammy hat gesagt, Gemeinde ist kein Ponyhof. Ja, das war also einer seiner Punkte, die er eben gesagt hat, und hat dort verschiedene Punkte eben gesagt, dass wir in der Gemeinde eben aufpassen müssen. Er hat beschrieben, die Irrlehrer als habgierig, selbstgefällig, anmaßend, dass sie biblische Wahrheiten verdrehen. Er hat gesagt, Gemeinde ist eine angefochene Gemeinschaft, keine heile Welt. Stichwort kein Ponyhof. Wir sind angefochten als Gemeinde. Das ist einfach eine Tatsache in der heutigen Zeit, und ich will an der Stelle das auch nochmal unterstreichen, auch wenn wir das jetzt vielleicht hier in Steinbach nicht so mitkriegen, wir als Allianzmission, wir kriegen das schon ganz anders mit. Nämlich zum Beispiel in der Thematik unserer Einsatzstellen für unsere Kurzzeitler. Die ein Jahr ins Ausland gehen, ja, es waren ja auch aus unserer Mitte einige im Ausland, ja, für ein Jahr, Kati war auch weg, ja, und wir haben jetzt aktuell eine Überprüfung der unseren Einsatzstellen bekommen, und da wird ganz klar geprüft, wie viel biblischer oder christlicher Inhalt ist in diesen Einsatzstellen da. Und wenn da zu viel christlicher Inhalt drin ist, dann werden wir die Fördergelder für diese Einsatzstellen verlieren. Das ist tatsächlich eine Sache, wo ich als Beispiel sagen möchte, das merkt man heute schon. Im Christ oder im Einsatz oder da, wo der Staat eben Geld geben möchte, das soll politisch oder biblisch, religiös auf jeden Fall neutral sein. Das ist wichtig. Ich kann das auch zum Teil verstehen, weil natürlich das, wenn man sagt, wir wollen da einigermaßen neutral sein, dann haben natürlich auch andere Religionen Anspruch auf diese Fördertöpfe. Ja? Und das könnte dann natürlich dann auch wieder zu echten Diskussionen führen. Und da sagt man nun, um in diese Diskussion nicht direkt reinzukommen, verbieten wir es quasi allen Leuten. Religiöse Inhalte haben in unserem freiwilligen Jahr sozusagen keinen Platz und dürfen an dieser Stelle auch dann nicht vorkommen. Also da merken wir es aber schon ganz konkret, dass das eben der Fall ist. Er hat darüber hinaus gesagt, es gibt Unterschiede zwischen Irrlehre und konfessionellen oder eigenen Überzeugungen. Das darf man nicht durcheinander werfen. Ja? Also man kann nicht sagen, nur weil diese Konfession was anderes glaubt, ist das automatisch eine Irrlehre. Ja, das ist zu kurz gesprungen. Da komme ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Und grundsätzlich hat er gesagt, Irrlehre ist das, was einer grundlegenden biblischen Wahrheit entgegensteht. Das ist auch der wesentliche Tenor meiner Auslegungen heute. Dem würde ich mich so eins zu eins anschließen, wie der Sammy das gesagt hat. Dann war Thomas dran. Thomas hat auch nochmal gesagt, ist nicht nur ein Thema von damals, sondern ein Thema für uns heute. Ja, habe ich eben gerade schon was zu gesagt. Und er hat gesagt, und das ist mir auch hängen geblieben, Irrlehrer sind keine Dummköpfe. Ja, das sind keine Leute, die in irgendeiner Art und Weise man sagen kann, ja, die haben wir ja leicht enttarnt, sage ich mal so. Sondern die haben schon eine gewisse Cleverness, auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und es ist manchmal auch nicht ganz so einfach, ja, Situationen zu entkommen, die gottlos sind. Ja, wo Irrlehre eben entsprechend ist, wo man in Situationen eben heutzutage ist, wo man mit Irrlehren zu tun hat. Und zum Schluss, insbesondere Leiter sollten sich unter die Autorität Gottes stellen, demütig sein und nicht über eigene Überzeugungen nach vorne stellen. Das ist eine besondere Anforderung auch an die geistlichen Leiter. Heute kommen wir also zum zweiten Teil, der Stichwort Irrlehre und der Wortbetrachtungstext, den wir dazu haben, den lesen wir in 2. Petrus 2, 15 bis 22. Da lesen wir, den richtigen Weg haben sie verlassen und gehen in die Irre, genauso wie Bileam, der Sohn von Beor. Er tat bereitwillig für Geld Unrecht. Aber Bileam wurde für sein Vergehen zurechtgewiesen. Ein Esel war es, der mit menschlicher Stimme zu ihm sprach und den Propheten hinderte, sein wahnwitziges Unternehmen auszuführen. Diese falschen Lehrer sind wie Brunnen ohne Wasser, wie Wolken, die der Sturm vor sich hertreibt, ohne dass sie den ersehnten Regen bringen. In der tiefsten Finsternis werden sie einmal für ihre Bosheit büßen müssen. Sie schwingen große Reden, doch es ist nichts als hohles Geschwätz. Mit ihrem zügellosen Leben, das von selbstsüchtigen Begierden bestimmt ist, reißen sie alle wieder in die Sünde hinein, die gerade erst den falschen Weg verlassen haben und mit knapper Not entkommen sind. Sie versprechen anderen die Freiheit, sind aber selbst Sklaven ihrer Verdorbenheit, denn von wem ich mich überwältigen lasse, dessen Gefangener werde ich sein. Ups, das war schon ganz zu viel. Diese falschen Lehrer haben Jesus Christus als ihren Herrn und Retter kennengelernt und sind dadurch der Verdorbenheit der Welt entronnen. Wenn sie aber dann wieder in die Sünde verstricken und von ihr gefangen nehmen lassen, so sind sie schlimmer dran als je zuvor. Es wäre besser, sie hätten nie etwas von Christus erfahren, denn so haben sie ihn zwar kennengelernt, sind aber doch wieder von den heiligen Geboten, die sie empfangen haben, abgewandt. An ihnen bewahrheitet sich das Sprichwort, der Hund frisst nur einmal, was er herausgewürgt hat, und der andere, auch ein gewaschenes Schwein, wälzt sich wieder im Dreck. Nichts anderes tun diese Menschen. Martin hat gesagt, ich wäre nicht zu beneiden gewesen wegen des Textes. Ich muss sagen, ich fand es jetzt gar nicht so herausfordernd. Also ich sage mal, die Ansagen oder die Aussagen, die dieser Text machen, sind an sich, denke ich, sehr klar. Liegen eigentlich sehr klar auf der Hand. Und ich habe mich mit Bileam auseinandergesetzt, als allererstes, weil er wird hier genannt und ich hatte so während der Vorbereitung eine Reise mit Bileam. Ja, also das Erste, als ich gelesen habe, Bileam, da wusste ich sofort, es geht um die sprechende Eselin. Ja, nachzulesen in 4. Mose 22, 23 und 24. Das ist so die Geschichte von Bileam, sage ich mal. Das war das, was ich von Bileam wusste. Ich wusste auch, dass er ein Prophet war. Ich wusste auch, dass er eben entsprechend das Volk Israel verfluchen sollte, dass er es dann aber gesegnet hat. Das war mir alles über Bileam bekannt. Trotzdem, das dann mal zu lesen nochmal. Diese drei Kapitel, ich würde es euch gerne mal ans Herz legen. Macht das mal, wenn ihr zu Hause seid. Lest die Geschichte nochmal nach und ich bin gespannt, ob ihr einen ähnlichen Weg mit diesem Bileam geht. Weil der zweite Punkt, den ich hatte, war, Bileam war ein cooler Typ. Ja? Der hatte klare Position zum Herrn. Wir lesen das hier, Vers 18, Bileam erwiderte, selbst wenn Balak mir seinen Palast voll Gold und Silber gibt, kann ich nichts tun, was der Herr, mein Gott, mir verbietet, ganz gleich, wie wichtig oder unwichtig es ist. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Ich habe gedacht, ja, sowas eben mal zu sagen, egal wie viel Kohle du mir gibst, das steht trotzdem fest. Wäre da nicht dieser Vers 19 noch gewesen? Ja, und das war so der Fortschritt der ganzen Sache. Doch bleibt auch ihr mal über Nacht hier. Ich will mal hören, ob Gott nicht noch was anderes zu mir sagt. Ja, und da fängt das an mit dem Bileam. Und richtig witzig wird es dann mit der Geschichte mit der Eselin. Ja, also ich gehe davon aus, ihr wisst das auch ungefähr, ja, die Eselin bockt und er schlägt das Vieh ohne Ende, ja, sie geht aber nicht weiter, weil sie einen Engel mit Schwert, gezücktem Schwert vor sich stehen sieht, ja, und sie weiß genau, wenn ich jetzt weitergehe, dann ist der Bileam Geschichte. Dann macht der Engel nämlich kurzen Prozess mit dem Bileam. Und das verhindert die Eselin, indem sie bockt und steht und er stricht auf sie ein. Und Gott öffnet dann deren Mund und der Esel kann sprechen. Und das Allercoolste, ja, also wenn ein Esel auf einmal mit mir reden würde, da würde ich auf jeden Fall mal kurz innehalten, aber Bileam führt ein Streitgespräch mit diesem Esel. Ja, und da habe ich gedacht, das ist also schon mal wirklich interessant. Das ist wirklich schon mal interessant, können da alles nochmal nachlesen. Und dann lesen wir es, wie es eben entsprechend mit Bileam weitergeht. Ja, er geht dann eben hin und will das Volk verfluchen, sagt zwar immer, ich sage nur das, was Gott mir sagen will, ja, macht aber trotzdem das, wofür er das Geld bekommen hat und was der Balak mit ihm redet. Und auch immer wieder redet er mit dem Balak. Immer wieder begibt er sich in diese Situation hinein. Und auch aufgrund der Tatsache, dass ich gedacht habe, na gut, ich will jetzt dem Petrus nicht widersprechen, der gesagt hat, der Bileam war ein falscher Lehrer, habe ich gedacht, vielleicht weiß der Petrus noch ein bisschen mehr über den Bileam als ich, aber am Ende bin ich doch zu dem Ergebnis gekommen, boah, der Typ war wahrscheinlich wirklich ein echter falscher Lehrer. Wirklich einer, der auf den ersten Blick so viel Sachen hatte, wo wir sagen würden, jawohl, der ein klares Votum hatte hier für Gott. Ich kann nicht sagen, was mein Gott mir aufträgt. Und am Ende eben doch eine falsche Schlange war. Ich komme später nochmal auf ihn zu sprechen. Ihr Lehrer. Ich will jetzt also zu dem zweiten Teil kommen, zu der Betrachtung der heute zu betrachtenden Verse. Und nachdem wir in der letzten Woche etwas über die Eigenschaften und Art und Weisen dieser Lehrer gehört haben, geht Petrus in den Versen 17 bis 19 jetzt nochmal ins Detail. Und das, was in Vers 17 steht, was Petrus uns hier eben entsprechend weitergibt, das finde ich schon sehr markant. Ich möchte es mal überschreiben mit: Der Inhalt der Irrlehrer ist eine Fata Morgana. Deshalb habe ich hier von ChatGPT mal hier so eine Fata Morgana mir machen lassen. Ja, also das, was sie sagen, das hört sich gut an. Das sieht von außen, von der Ferne auch gut aus. Und man ist in einer Wüste, man ist in einer Situation, wo man sich nach Wasser sehnt. Und dann kommen diese Irrlehrer und die sagen, hier, ich habe Wasser für dich. Ich habe etwas für dich, da kannst du hingehen, da kannst du satt werden, da begib dich hin. Und du läufst auf diese Fata Morgana hin und willst in das Wasser springen und landest im Sand. Und hast den ganzen Mund voller Sand. Und wer schon mal im Urlaub, ich war öfter in der Türkei mit meiner Familie im Urlaub und da haben mir meine Kinder auch immer mal wieder Sandkuchen gegeben und waren enttäuscht, wenn ich nicht wirklich da reingebissen habe. Ich habe dann irgendwann mal gedacht, ich mache das jetzt mal, dem Noah tue ich den Gefallen. Ich beiß mal wirklich in diesen Sandkuchen rein und es war eine schlechte Idee. diesen Sand da rauszukriegen, ja, das war wirklich nicht so einfach. Und ich bin dann ins Meer gegangen und habe mir mit Wasser den Mund ausgespült. Dann hatte ich aber das Salz im Mund, ja. Und das Einzige, was wirklich geholfen hat, war, ich bin dann an eine ganz normale, da gab es immer auch so Schläuche, wo man duschen konnte und so weiter, ja. Und da habe ich mir den Mund dann ausgespült, wo ich dann die restlichen Sandkörner auch aus dem Mund gekriegt habe. Und am Abend beim Essen, ihr ahnt es schon, ja, richtig lecker einmal satt auf so ein Sandkorn, doch noch gebissen. Ja, richtig unangenehm. Und so ist das mit diesen Irrlehrern. So ist das. Das, was sie anbieten, das, was sie sagen, das, was sie vortragen, sieht von außen gut aus, aber innen ist es hohl. Es ist Sand im Mund. Und das ist das, was diese Irrlehrer charakterisiert. Es geht am Ende des Tages nicht wirklich um die Erlösung, die Jesus Christus bringt. Es geht nicht wirklich um dieses lebendige Wasser, was wir in Jesus Christus finden. Es ist nicht wirklich eine Oase. Jesus ist eine Oase, da wo wir wirklich Wasser finden und wo wir auftanken können. Und das ist bei den Irrlehrern eben nicht der Fall. Und Petrus hat diesen Brief ja aus Rom geschrieben und ich kann mir gut vorstellen, dass er ja Vorstellungen davon hatte, was er da meinte. Er hatte also konkrete Beispiele im Kopf und wir lesen in den Versen 13 und 14, sie werden für ihre Verdorbenheit bezahlen müssen, besteht doch ihr ganzes Vergnügen darin, schon am helligsten Tage üppige Gelage zu veranstalten. Ein Schandfleck sind sie für eure Gemeinde, denn sie verbreiten selbst dann auch ihre betrügerischen Irrlehren, wenn sie mit euch zusammen essen. Ständig machen sie Frauen, die zum Seitensprung bereit sind, schöne Augen. Unersetzlich geben sie sich der Sünde hin. Sie verführen alle, die leicht zu beeinflussen sind. Habgier ist alles, was in ihrem Herzen hat alles andere aus ihrem Herzen verdrängt. Gottes Fluch wird sie treffen. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus eine Abendmahlsfeier in Rom vor Augen hatte, wo möglicherweise genau das der Fall war, wo ihr Lehrer am Tisch saßen und die gesagt haben, super, die neue Lehre von Jesus ist eine klasse Geschichte. Hier haben wir die absolute Freiheit und hier können wir wirklich fressen, saufen, wir können rumhuren, was wir wollen. Und am Ende, nachdem wir das alles gemacht haben, kommen wir zu Jesus und wir sind frei von aller Schuld. Das kann ich mir vorstellen, war hier Realität. Und auch in den anderen Texten, die wir von Paulus lesen, wo er in Korinther 11 ja davon schreibt, was wir hier beim Abendmahl auch immer wieder ja sagen, Entschuldigung, dass eben entsprechend unsere Abendmahlsfeiern keine Saufgelage sein sollen und keine Sachen sein sollen, wo wir Schuld auf uns laden, sondern wir sollen uns vorher prüfen. 1. Korinther 11, Vers 20, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht an das Abendmahl des Herrn, also in Korinth. Denn ein jeder von euch nimmt sein Essen, sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig oder der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch dafür loben? Hierfür kann ich euch nicht loben. Das heißt, da gab es ganz konkrete Beispiele, wo Petrus oder Paulus sich eben darauf beziehen, wo echte Missstände eben waren. Und ganz klar ist hier an dieser Stelle festzuhalten, dass diese Freiheit, von der wir hier eben entsprechend lesen, auch hier, wo in Vers 19 darauf bezogen wird, sie versprechen anderen die Freiheit, sind aber selbst Sklaven, dass diese Freiheit, die diese Irrlehrer eben entsprechend kundtun, dass das keine Freiheit ist, sondern dass das nur vorgeschoben ist, um ihre eigenen Sachen, die sie selber eben machen möchten, dass das weiter zur Umsetzung kommen kann. Große Freiheit in Jesus, Rettung aus Sklaverei und Verdorbenheit sieht anders aus. Jetzt wird Petrus sehr deutlich und ich muss sagen, ich fand das schon Ja, ich bin mal zusammengezuckt. Weil bis dato hatte ich dann in der Vorbereitung immer so den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, die haben echt nichts mit Jesus zu tun, diese Typen. Ja, die haben echt nichts mit Jesus zu tun. Das ist so klar und so offensichtlich. Aber jetzt lesen wir hier eben entsprechend in Vers 20, diese falschen Lehrer haben Jesus Christus als ihren Herrn und Retter kennengelernt und sind dadurch der Verdorbenheit dieser Welt entronnen. Boah. Da habe ich gedacht, das ist jetzt erstmal schwierig. Das ist wirklich schwierig und vielleicht hast du das gemeint, Martin, als du gesagt hast, wie schwer das ist, sich jetzt an diesen Text zu nähern, weil eben entsprechend die ja offensichtlich eine Beziehung zu Gott hatten. Und dann komme ich nochmal auf den Bileam zurück. Auch der hatte ja, wie gesagt, in diesem einen Vers ganz klipp und klar gesagt, das ist Gott mein Herr. Es ist Gott mein Herr. Das heißt jetzt einfach mal zu bekennen, Gott ist mein Herr und Jesus kennengelernt zu haben, ist jetzt erstmal kein Punkt, der uns grundsätzlich davor schützt, dass wir nicht zu den Irrlehrern kommen oder besser gesagt in das zurückfallen, was wir bis zu dem Zeitpunkt, als wir Christen wurden, gemacht haben. Und hier liegt meines Erachtens auch der Kern der heutigen Wortbetrachtung oder der Kern dieser Verse drin, dass Petrus eben ganz klar warnt, Vorsicht, diese Leute wissen, wovon sie reden. Und ich wurde sofort an den Thomas erinnert, der gesagt hat, die sind keine Dummköpfe. Die haben Erfahrung damit, die echten Irrlehrer. Die wissen, wovon sie reden. Und es ist schwierig, das auseinander zu dividieren, das auseinanderzukriegen. Und dieser Cocktail aus Eigenschaften hier wird in diesem Text noch große Reden. Das heißt, das sind offensichtlich auch eloquente Menschen, Leute, die gut reden können. Dieser Cocktail aus diesen Eigenschaften macht diese Irrlehrer so gefährlich. Und so gefährlich auch für uns als Gemeinde, weil sie guten Lehrern und guten Leuten eben sehr ähnlich sind. Sammy hatte das letzte Woche sehr gut an dem Bild mit dem Hund verdeutlicht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt. Er hatte gesagt, okay, du siehst da eben einen Hund und der wird frei gekauft, damit ist er aber noch nicht erlöst. Erlöst ist er erst, sobald du ihn aus dem Käfig rauslässt. Falls ihr das nicht mehr wisst, wir haben ja dankenswerterweise unsere Predigten im Internet auch zum Download. Ihr könnt euch das Beispiel nochmal anhören. Hat sehr gut illustriert, was eben entsprechend da der Benny gemeint hat. Diese Irrlehrer bleiben im Käfig. Sie bleiben im Käfig. Sie sind nicht wirklich frei. Sondern weiterhin sind die Themen ihrer Vergangenheit, Themen aus ihrem Leben, wo sie Sünde in ihrem Leben haben, weiter Thema in ihrem Leben. Und sie verteidigen diese Punkte. Und sie bleiben daran hängen. Und sie bleiben da stehen. Und ich musste da an der Stelle auch an Matthäus 12, Vers 43 denken, wo Jesus davon spricht, dass man eben einen bösen Geist in sich hatte und wenn dieser böse Geist raus ist, ja, dann geht er erstmal ein bisschen durchs Land, also ich kann euch das auch mal vorlesen, wenn ein böser Geist aus den Menschen ausgetrieben wird, irrt er in öden Gegenden umher, auf der Suche nach einem neuen Zuhause findet er keins, entschließt er sich, ich will dorthin zurückkehren, wo ich gekommen bin. Wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und aufgeräumt, aber verlassen vorfindet, dann sucht er sich sieben andere Geister, die noch schlimmer sind, als sie sind. Zusammen ziehen sie den Menschen ein, der dann schlechter dran ist als noch zuvor. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter, dass es offensichtlich Menschen gibt, die Jesus kennengelernt haben, die Jesus von Jesus wissen, die von seinem Erlösungsangebot wissen, aber in dem Käfig bleiben, in den Themen zurückbleiben, die sie eben beschäftigt haben. Und wenn diese Menschen sich dann wieder von Jesus ganz abwenden, dann ist es schlechter als zuvor. Und dann sagt Petrus hier, es wäre besser gewesen, sie hätten Christus nie kennengelernt. Sie hätten nie erfahren, was das eben entsprechend bedeutet. weil sie damit dann eben auch keine falschen Propheten werden können. Und ich habe so gedacht, es ist wirklich wünschenswert, dass Gott uns davor bewahren möge. Und wenn ich diesen Text lese, dann lese ich daraus, dass wir alle auch in dieser Gefahr stehen, wieder rückfällig zu werden, sage ich mal, in alte Muster zurückzufallen vor unserer Bekehrung. Die Gefahr ist da und möge Jesus uns davor bewahren. Und insbesondere möchte ich an der Stelle jetzt mal sagen, viele, viele von uns sind hier seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs. Ja, selbst ich habe 1990 mich für Jesus entschieden. Das ist auch schon 34 Jahre her. Aber es gibt auch einige, die sind Neubekehrte bei uns. Und die haben eben noch nicht dieses Fundament, auf dem wir eben stehen oder kommen aus einem christlichen Elternhaus. Und lasst uns denen helfen. Lasst uns für sie beten. Lasst uns für diese Neubekehrten, die hier insbesondere in diesem Text auch genannt sind, dass sie Opfer dieser Irrlehrer werden. Lasst uns für sie beten. Lasst uns da wirklich als Gemeinde mit für eintreten, dass wir als Gemeinde mit dabei sind, wenn wir selber schon viele, viele Jahre mit Jesus gehen. Zu guter Letzt muss ich an das Lied denken, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ihr kennt das, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden. Ja, also ihr wisst das. Und dann heißt es dann, niemals zurück. Niemals zurück. Und wisst ihr, ihr Lieben, das ist ein Punkt, der ist mir hier in dieser Vorbereitung, und deshalb hat mir das Freude gemacht, nochmal wirklich groß geworden. Niemals zurück. Ich will nicht mehr zurück. Ich will mir nicht mehr ein Leben ohne Jesus vorstellen, weil ich ganz sicher bin, ich bin dann schlechter dran wie zuvor. Deswegen will ich nicht zurück. Damit bin ich beim letzten Punkt angekommen. Die wesentlichen Punkte zu Irrlehrern und Irrlehren, also die, die mir so wichtig geworden sind. Und ich habe diese fünf Punkte einfach mal so zusammengefasst. Irrlehre ist das, was einer grundlegenden biblischen Wahrheit entgegensteht. Das hat der Sammy so wortwörtlich letzte Woche gesagt und das habe ich euch auch schon gesagt, so unterstreichen. Das Zweite, was Thomas gesagt hat, Irrlehrer sind keine Dummköpfe. Sie einfach nicht ernst zu nehmen oder zu sagen, hier, das ist alles ganz easy mit denen, ist es ganz sicher nicht. Irrlehrer und Irrlehrerin hat es in der Vergangenheit immer gegeben und wird es auch in Zukunft immer geben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Konfessionelle Unterschiede, hatte ich auch schon was zu gesagt, sind in der Regel keine Irrlehren. Und unterschiedliche Meinungen dürfen sein, sofern sie nicht Punkt 1 erfüllen. Ja, also sprich, sofern sie nicht wesentlichen biblischen Wahrheiten gegenüberstehen. Das ist für mich so diese fünf Punkte, wo ich sage, okay, da wollen wir erstmal drauf aufmerksam sein. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich euch das noch ein bisschen deutlicher machen? Und dann kam tatsächlich jetzt der Anruf dann auch von dem Martin dazu, ja, und der sagte, ja, ich lade ihr auch ein, wenn übernächste Woche hier Reformationstag ist und so weiter. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist die Brücke. Und da hast du mir wirklich geholfen, ja, Martin, auch wenn du keine Ahnung hast, dass du das getan hast, aber es war tatsächlich so, weil ich gedacht habe, okay, das Beispiel, was ich im Ältestenkreis auch immer schon mal gesagt habe, das will ich euch als Gemeinde jetzt heute hier auch bringen, denn ich habe für mich immer das Thema Irrlehren und so weiter festgemacht an drei Kategorien, in denen ich denke. Und die erste Kategorie, das ist genau das, was der Sammy sagte letzte Woche, diese biblischen Wahrheiten, die umstößlich sind. Wenn es um Irrlehre geht, dann geht es in allererster Linie um diese Punkte. Um die Fragestellungen der ersten Kategorie. Die Fragestellungen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und ich habe da der Einfachheit halber mal das apostolische Glaubensbekenntnis einfach mal reinkopiert, weil in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis, da stehen nämlich die, in meinen Augen, wesentlichen Punkte der Kategorie 1 drin. Das ist das, woran wir glauben. Und das ist auch das, woran ich glaube. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, wenn jemand diese Punkte angreift, dann werde ich hellhörig. Wenn jemand anfängt, an diesen 9 Punkten rumzudeuteln und anfängt, die weich zu kochen, in irgendeiner Art und Weise, dann bin ich wach. Dann bin ich wirklich wach und dann reagiere ich zum Teil auch sehr allergisch. Und in meinen Augen hat es in der Vergangenheit auch nur ein einziges Mal in der christlichen Geschichte eine wirklich massive Einschlag oder eine massive Irrlehre hier gegen die Kategorie 1 gegeben. Und das war am Ende dann der Auslöser der Reformation. Denn die katholische Kirche war zu diesem Zeitpunkt definitiv als Irrlehre unterwegs, weil sie gesagt haben, Kohle gegen Sündenvergebung. Und da hat Luther gesagt, das geht nicht. Dann hatten sie die Bibel einige hunderte Jahre vorher verboten. Ja, durfte nicht gelesen werden und wenn, dann nur in Latein. Ja, Luther hat sie übersetzt. Ja, und dann nur die Gnade. Sie fingen an, daran rumzudeuteln, dass eben entsprechend der Papst und so weiter derjenige ist, der das kann. Nein, aus Gnade sind wir erlöst, nicht Kohle. Und deshalb war es gut, deshalb war es richtig, dass es diese Reformation gab. Deshalb war es wichtig, dass wir auch dessen uns bewusst machen und das auch jetzt nochmal feiern, ja, dass wir da an der Stelle einen wirklich klaren Mann hatten, der eben dagegen vorgegangen ist. Biblische Wahrheiten erster Kategorie, hier reagiere ich allergisch. Und hier sollten wir alle allergisch reagieren für den Fall, dass hier Leute angreifen. Biblische Wahrheiten der zweiten Kategorie, die sind nicht in der ersten Kategorie, deshalb sind sie in der zweiten. Und da sind meines Erachtens diese Punkte, ethische Fragestellungen, die Tauffrage, die uns zum Beispiel von den Baptisten unterscheidet. Die Frauenfrage ist eine Frage der zweiten Kategorie, wie gehen wir damit um? Sexualethische Fragestellungen sind ebenfalls Fragestellungen dieser zweiten Kategorie. Abendmahlsfrage, auch das hattest du eben beim Paul Gerhard genannt, ja, mit den Hugenotten und so weiter. Oh, nicht Hugenotten, doch, waren Hugenotten, genau. Ja, genau. Ja, auch da, solche Sachen, das sind Sachen, die sind ernst zu nehmen, die sind wichtig. Da müssen wir suchen, da müssen wir forschen, da gibt es in der Bibel Aussagen zu, aber es gibt durchaus auch Antworten auf solche Fragestellungen, die von Konfession zu Konfession unterschiedlich aussehen. Und da merkt ihr an der Stelle auch schon, die Konfessionen haben sich meines Erachtens ganz oft gebildet, weil sie unterschiedliche Überzeugungen in Fragestellungen der zweiten Kategorie hatten. Und das ist auch das, was ich in unserer Allianzmission auch immer wieder sehe und erlebe. Ja, wir sind weltweit ja wirklich mit vielen Gemeinden unterwegs und diese Fragestellungen hier, die sich hier stellen, die werden weltweit unterschiedlich beantwortet. Aber trotz alledem habe ich überhaupt kein Problem damit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wenn die Fragestellungen der ersten Kategorie so beantwortet sind, wie ich sie auch beantworte. Und das kann ich sagen, trifft auf alle Arbeiten zu, die wir machen. Und auch auf alle Bünde zu, mit denen wir zusammenarbeiten. Und in Japan ist die Frauenfrage so beantwortet, da dürfen Frauen Pastor sein, da dürfen Frauen eben entsprechend auf die Kanzel, da dürfen Frauen auch in Leitung sein, weil der Bund gesagt hat, in der Bundesleitung sitzen nur Männer und da dürfen auch nur Männer sein und wenn diese Leiter sagen, dass Frauen eben auch predigen dürfen, dann dürfen sie es auch bei sich im Bund. So ist das in Japan beantwortet worden. In Mali ist es undenkbar. In Mali darf keine Frau predigen. Das liegt aber daran, dass eine Frau auch undenkbar ist, mit mir am Sonntag beim Mittagstisch zu essen. mit mir als Finanzmensch, sage ich mal, der Allianzmission. Das ist undenkbar gewesen, dass eine Frau da mit uns am Tisch gesessen hätte. Und da merken wir schon mal diese Bandbreite, die weltweit allein die Allianzmission abdeckt. Wo ich aber dann eben sage, okay, das sind Fragestellungen der zweiten Kategorie. Beide, der malische Bund und der japanische Bund, beantworten aber die Fragen der ersten Kategorie. Völlig gleich. Diese Sachen sind gleich. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, guckt euch hier an, was ist erste und zweite Kategorie. Und ich sag mal, über die zweite Kategorie können wir wirklich reden, über die erste Kategorie nicht. Also reden, also streiten, sage ich mal so. Ja. Natürlich sollen wir auch über Kategorie 1 reden, aber diese Sachen, sie stehen halt als Wahrheiten fest. Und hier gibt es durchaus biblische Unterschiede. Und dann die Kategorie 3, wo es bedauerlicherweise heute immer wieder Gemeindeaustritte für gibt. Diese Fragestellungen. Die Farbe der Fliesen, Holz- oder Betondecke, Farbe der Stühle, Klavier oder E-Piano, Schlagzeug, ja oder nein, englische Lieder, lauter solche Sachen, die, sage ich mal, Dinge sind, ja, die beantwortet werden müssen, wo ich aber sage, hier Leute, sich wegen diesen Fragen aneinander zu geraten und da irgendwie am Ende sogar einer Gemeinde fernzubleiben oder sich wirklich in Gemeindeversammlungen zu fetzen, das finde ich absolut nicht angemessen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Da weigere ich mich auch, in solche Diskussionen einzusteigen. Da dürfen wir unterschiedlicher Meinung sein, absolut. Aber da sind einfache Mehrheitsbeschlüsse für mich immer das, wo ich sage, egal ob ich auf der einen oder anderen Seite bin, ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn man da auch dünn drüber geht, sage ich jetzt mal so. Damit bin ich im Wesentlichen da, wo ich mit der Wortbetrachtung so hin wollte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch noch was vorbereitet hat. Wir haben jetzt auch schon kurz nach 11:30. Vielleicht hat auch jemand noch was gefunden. Ich will jetzt mal noch eine Minute oder anderthalb Minuten Zeit geben. Eine Minute, sage ich mal, wenn da noch jemand was dazu sagen will oder ergänzen will, dann könnt ihr das gerne machen. Ja, aber das ist so das, was mir wichtig geworden ist. Wenn es um Ehelernen geht, lasst uns diese drei Kategorien eben entsprechend angucken. Ist wirklich das betroffen, wo es um Jesus geht? Und das ist meines Erachtens das Charakteristikum von echten Ehelehren. Die gehen immer auf Kategorie 1. Immer. Und Kategorie 2 ist vielleicht manchmal einfach ein Hilfsmittel, ja, um dann zu einem großen Problem das ganze Thema hochzusilisieren. Aber im Wesentlichen, glaube ich, sollten wir in Position 1 oder in Punkt 1 klar und eindeutig sein.